der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast. Mit Dariusz Szymański.
Ja. Das ist, meine Damen und Herren, so eine Art Blabla in der Musik, ne, was Sie gerade gehört haben. Perlen, 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 tralalalala. Man weiß gar nicht, wo man genau hinhören soll. Alle langweilen sich gepflegt, wenn so eine frühe Mozart-Sonate kommt. Und das ist eine frühe Mozart-Sonate, das ist die zweite Mozart-Sonate. Man denkt sich, nun ja, der Junge war da halt jung noch. In der Tat hat Mozart sie mit 18 komponiert. Und man denkt, okay, der spätere Mozart, der ist natürlich viel interessanter. Aber jetzt hören wir uns diese zweite Sonate an, die dann irgendwie ein Pianist mal aufs Programm gesetzt hat. Wenn das überhaupt passiert, dazu sage ich Ihnen gleich was. Und dann freuen wir uns auf den Liszt oder auf den Rachmaninow. Dann hört man richtige Klaviermusik, ne? Aber mit sowas nimmt man nicht ernst. Und unter uns gesagt, meine Damen und Herren, diese Art von Klaviermusik, diese Art von Rokokomusik von Mozart, frühe Rokokomusik von Mozart, die nehmen selbst große Pianisten nicht ernst. Und manche Pianisten sozusagen, die selbst sich als Mozart-Kenner oder Kenner der Wiener Klassik schimpfen, nennen, so genannt werden, auch die nehmen diese frühen Werke von Mozart nicht ernst, weil es da die ganze Zeit nur um Ornamentik geht. Das, was Sie gerade gehört haben, waren alles Ornamente. So. Und für mich ist es aber ganz spannend, weil wir hier auf einem ganz anderen Planeten sind. Wir sind hier in einer Musik, die man heute kaum mehr versteht. Diese Rokokomusik, diese frühe Rokokomusik von Mozart wird heute kaum mehr verstanden. Und deswegen habe ich gedacht, deswegen nehmen wir das dran, um uns sozusagen diese inzwischen fremde Sprache, aber sehr spannende Sprache, wie Sie merken werden, ein bisschen kennenzulernen und so ein bisschen auch zu verstehen, diese ganz eigene Sprache. Das ist der eine Grund, warum ich diese Mozart-Sonate ausgewählt habe, um sie auf einen neuen Planeten, also auf diesen Rokoko-Planeten zu entführen. Also das ist der eine Grund. Der zweite Grund, mit dem beginnen wir als erstes, ist, das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist eine Sonate. Und neben Sonaten gibt es in der Musik Sinfonien, Streichquartette und so weiter. Und das Interessante ist, alle diese Werke, da gibt es bestimmte Fachbegriffe. Und ich habe versucht bisher, um diese Fachbegriffe zu navigieren, weil ich weiß, wenn man den Leuten ein paar Fachbegriffe um die Ohren wirft, dann schalten sie ab. Und jetzt habe ich mir gedacht, nee, ich möchte Ihnen an diese Sonate ein paar Fachbegriffe beibringen, die Sie eigentlich für ganz, ganz viele Sachen in der Musik benutzen können, die ich auch in den anderen Podcasts, die ich ja noch machen werde, mit Ihnen dran nehmen werde. Und deswegen nehmen wir uns diese Sonate einfach mal vor, weil sie sehr kurz ist. Also der erste Satz dauert hier in meiner Aufnahme knapp unter 5 Minuten und ich da Ihnen ganz viel beibringen kann. So, und das Erste, was ich Ihnen beibringen werde, ist die Form der Sonate. Und diese Form nennt man die Sonatenhauptsatzform. Und wenn Sie jetzt richtig Lust haben, das richtig zu lernen, dann nehmen Sie sich einfach einen Stift und Papier und schreiben sich diese 2, 3 Begriffe, die ich jetzt gleich nennen werde, mit. Weil diese Begriffe werden Sie für Ihr ganzes musikalisches Leben gebrauchen können. Das sind Begriffe, die unglaublich wichtig sind. Nun, diese Sonatenhauptsatzform, wenn Sie die zum Beispiel verstehen, meine Damen und Herren, können Sie nicht nur Mozarts Musik verstehen, sondern Sie können, fast die gesamte Sinfonik des 19. Jahrhunderts verstehen, alle Streichquartette, aber auch noch des frühen 20. Jahrhunderts. Die Begriffe, die ich Ihnen jetzt beibringe, die spielen über 100 Jahre eine ganz große Rolle. Also noch einmal, Sonatenhauptsatzform ist eine zentrale Form, in der hier unter anderem der erste Satz steht. Wie ist so ein erster Satz aufgebaut? Er besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil, und jetzt kommen genau die Begriffe, um die es mir geht, heißt Exposition. Den können Sie sich also merken, Exposition. Vielleicht kennen Sie, ich wohne jetzt in Hannover. In Hannover gab es mal die Expo 2000. Ja, die Expo ist eine Ausstellung. Da werden nämlich die Themen vorgestellt, die Hauptmelodien vorgestellt. Also die Exposition, da wird die Musik vorgestellt. Die Exposition wird meistens zweimal wiederholt und dann kommt der Mittelteil. Und der Mittelteil heißt die Durchführung. Und ich sage jetzt dazu einfach nur, in der Durchführung wird mit diesen Themen gespielt, die vorgestellt wurden. Also diese Themen werden verarbeitet. Also wir haben jetzt Exposition, Durchführung und dann haben wir noch einen dritten Teil und der dritte Teil heißt Reprise. Und für den heutigen Tag reicht es, ich möchte Ihnen ja gar nicht zu viele Infos zumuten, für den heutigen Tag reicht es, wenn Sie wissen, die Reprise ist eigentlich eine leicht veränderte Wiederholung der Exposition. Wissen Sie, so intellektuelle Ehepaare oder Paare, wenn die auseinandergehen und dann sagt der eine, ach, vielleicht sollten wir wieder doch ein Paar werden. Der sagt vielleicht so eine intellektuelle Frau oder so ein intellektueller Mann, ach komm, diese Reprise wollen wir uns beide doch nicht wieder wirklich zumuten. Also, denn eine Reprise ist quasi so eine Wiederholung. Und hier haben wir diese Wiederholung. Noch einmal, Exposition, Durchführung, Reprise. Das sind die Begriffe, die Sie sich bitte mitschreiben. Und in der Exposition haben Sie noch dazu zwei Themen. Ein Thema, sage ich jetzt mal, ist erstmal eine Hauptmelodie. Also Sie haben zwei Hauptmelodien und zwischen den beiden Hauptmelodien gibt es eine Überleitung. Hauptmelodie 1, Überleitung, zweites Thema, Hauptmelodie 2 und dann so eine Schlussgruppe oder auch Epilog. Schlussgruppe, Epilog. Also unsere Fachbegriffe noch einmal zusammengefasst. Sonatenhauptsatzform, Exposition, Durchführung, Reprise. Und in der Exposition haben Sie ein erstes Thema, Überleitung, zweites Thema und entweder Schlussgruppe, manchmal nennt man das Schlussgruppe, manchmal Epilog. So, und das hören wir uns jetzt erstmal alles an und danach kommen wir zu dem wirklich Spannenden, nämlich zu den Stiluntersuchung. Danach gucken wir uns den Stil an. Aber jetzt schauen wir uns mal die Form an. Und wie gesagt, diese formalen Begriffe brauchen Sie für Ihr ganzes musikalisches Leben. Deswegen sollten Sie sich merken. Ich spiele Ihnen als erstes die Exposition einmal vor. Die wird dann wiederholt und in der Wiederholung sage ich Ihnen dann erstes Thema, zweites Thema. Dann kommt die Durchführung und die Reprise. So, genug gesprochen. Wir fangen an mit der Exposition. So, jetzt geht die Exposition gleich zu Ende und wird wiederholt. Und da erkläre ich Ihnen auch erstes Thema, Überleitung, zweites Thema. Jetzt, erstes Thema. Das ist das erste Thema in der Exposition. Überleitung. Das ist die Überleitung zum zweiten Thema. Zweites Thema. Und das ist die Schlussgruppe und auch Epilog. Und da trillert es und sie haben ganz viel Ornamentik. Ein bisschen Virtuosität. Jetzt kommt die Durchführung. Der Mittelteil. Jetzt wird es ein bisschen düsterer auch gleich. Wir gehen in Small. Das ist die Durchführung. Und gleich haben wir wieder die Reprise, den Schlussteil. Jetzt noch die Durchführung. Und Reprise, erstes Thema. Das ist die Reprise. Überleitung. Die ist ein bisschen anders. Wie gesagt, das ist eine leicht veränderte Wiederholung. Zweites Thema. Und Schlussgruppe oder auch Epilog genannt. Ja, meine Damen und Herren, und wenn Sie das drauf haben, Exposition, Durchführung, Reprise, das so ein bisschen wiedererkennen, auch den Unterschied zwischen ersten und zweiten Thema so ein bisschen erkennen. Wie gesagt, das dauert, wir werden das immer wieder mal hier üben, aber wenn Sie das erkennen, dann können Sie dann im Konzert Musik von Brahms, Musik von Beethoven, Musik von Prokofjew, von allen möglichen Komponisten mitverfolgen, denn die hielten sich mit Varianten an diese Form einigermaßen fest. Dazu werden wir noch in vielen, vielen Podcasts kommen. So, das war also das eine. Ich wollte in diese Begrifflichkeiten an diesem kleinen, süßen, niedlichen, nicht ganz ernstzunehmenden Stück erklären. Aber jetzt machen wir genau das. Wir nehmen das Stück jetzt mal ernst. Wir gucken uns eigentlich, wie funktioniert diese Stilistik? Was ist das Besondere an diesem Stück? Und warum fällt das Stück uns heutigen Menschen so schwer? Nun, das ist also Rokoko-Kunst. Und wenn Sie so wollen, ist der Rokoko eine Romantik der Adligen. Also der Rokoko, das war so Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist nach dem Barock, zwischen dem Barock und der Wiener Klassik gab es diese Zeit des Rokoko. Alles sehr verspielt, alles sehr leicht. Die Adligen haben sich in ihre kleinen Schlösslein zurückgezogen. Das ist nämlich der Unterschied zum Barock. Im Barock residieren die Adligen im großen repräsentativen Schloss. Später im Rokoko haben die sich in ihre kleinen Jagdschlösser zurückgezogen und haben nur noch in diesen Jagdschlössern gewohnt und hatten keine Lust mehr richtig zu repräsentieren, sondern sie waren unter sich. Sie haben sehr viel miteinander erotische Dinge getrieben. So war das. Es gab ja kaum Liebesheiraten. Die gab es schon, aber nicht wirklich. Und der Rokoko ist eine sehr erotische Kunst. Das sehen Sie auch, wenn Sie die ganzen Rokoko-Bilder sich angucken. Es geht eigentlich immer um Erotik, um das Verspielte, um das Flirten. Also das ist also sozusagen ganz wichtig für das Rokoko, das Verspielte. was es in Rokoko nicht wirklich gibt, das ist der Pathos. Na, und die meisten Leute mögen ja in klassischer Musik den Pathos, ne, der, bei Rachmaninow oder sowas, der tolle Pathos. Nun, den haben sie bei Rokoko überhaupt nicht. Über Pathos hat man sich lustig gemacht. Alles war nur Ironie. Und und das ist alles eigentlich ein großer Scherz. So, und man hat sich, wie gesagt, in die kleinen Schlösser zurückgezogen. Man ging in seine windstillen Gärten und hat seinen Gefühlen nachgelauscht. Und das ist gewisserweise auch der romantische Aspekt, dass man auf seine inneren Gefühle und auch seine inneren Begierden eigentlich untersuchen möchte. So, das so ein kleines bisschen erstmal zu diesem Rokoko. Und wissen Sie, womit der Rokoko einigermaßen verwandt ist? Er ist ganz gut verwandt mit dem französischen Impressionismus. Und wenn Sie sich so ein bisschen mit dem französischen Impressionismus auch in der Malerei auskennen, werden Sie auch wissen, dass es in dem französischen Impressionismus nie um Mord und Totschlag geht, auch nie um irgendwelche pathetischen Sachen, sondern der Impressionismus malt Blumengestecke oder Leute, die in Cafés es sich gut gehen lassen. So, das sind so Themen des Impressionismus. Leute, die miteinander lachen, die miteinander trinken, die miteinander flirten. Genau darum geht es. Und worum geht es im Impressionismus sonst noch? Es geht darum, das festzuhalten, was man eigentlich kaum sehen kann. Also Gerüche zum Beispiel oder auch eine Aura, Stimmung, wenn Sie wollen, ein Gelächter, ein Flirten. Alles das sozusagen ist ein Thema des Impressionismus und es ist auch ein Thema des Rokoko. Wenn Sie sich zum Beispiel so typische Rokoko-Bilder angucken, dann gibt es zum Beispiel von Jean-Honoré Fragonard, ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, viel wichtiger ist das Bild, die Schaukel, finden Sie bestimmt irgendwo im Internet. Und wissen Sie, was man da sieht? Man sieht einen Mann, einen Adligen und eine Adlige. Und die Adlige sitzt auf einer Schaukel und sie schaukelt. Und sie sind so in einem Park, es gibt so Bäume. Naja, und das, was man da hört, man hört, wie die beiden lächeln, dann hört man natürlich das Rascheln des Baumes und dann steht der Mann, der die Frau schaukelt, ihr gegenüber. Und zwar so, dass immer wenn sie ihn anschaukelt, hat er ihr Kleid vor seine Nase. Das heißt, er riecht die Frau. Was man also auf dem Bild nicht sehen kann, er riecht ihr Unterrock. Und es geht genau um dieses Gerüche, geht genau darum, dass man so etwas festhalten möchte. Ein anderes Bild, auch sehr berühmt für den Rokoko, wäre von Antoine Watteau, Einschiffung nach Kythera. Kythera ist eine griechische Insel, in der Nähe ist die Venus geboren, die Liebesgöttin. Kythera ist also eine Liebesinsel. Die Leute, die auf diese Insel eingeschifft wurden, wurden dort eingeschifft, um dort gemeinsam eine Orgie zu feiern. Das war so. Und was sozusagen sieht man auf diesem Bild? Sie sehen auf diesem Bild Leute, die lachen. Sie hören also ein Gelächter. Und sie hören von dem Meer, weil sie aus dem Wasser kommen, den Schaum des Meeres und sozusagen das Rauschen des Meeres. Und genau das, Schaum, Gelächter, Rauschen. Und genau dieses Rauschen, dieses Lachen, diese Gerüche, dieses Rauschen der Bäume, dieses Flirtive, ist das, was Sie zu Anfang des Podcasts in der Musik gehört haben. Das sind diese Ornamente im Klavier. Deswegen hören wir uns nochmal diesen Schluss, diese Ornamentik aus diesem Klaviersonate noch einmal an. Also die ganze Welt bestand aus Schmuck Und Sie kennen vielleicht diesen Spruch von dem aus dem 20. Jahrhundert von Adolf Loos, Ornament und Verbrechen. Das bedeutet eigentlich mit anderen Worten, Ornament ist ein Verbrechen, weil es sozusagen das Überflüssige ist. Und das denken auch viele Leute, ne? Ornamentik braucht man nicht. Es ist schön, wenn alles so handhabbar und glatt ist und cool. Ich sag jetzt mal, skandinavisches Design kommt meistens völlig ohne Ornamentik aus und die meisten Leute finden es toll. Nun, hier sind wir in einer Welt, die quasi nur aus Ornamenten besteht. Und das ist wichtig, weil sie nämlich bei der Musik, es geht bei der Musik darum, ein Gefühl für die verschiedenen Ornamente zu bekommen. Und das üben wir jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie sind also so eine Rokoko-Prinzessin oder so eine Rokoko-Fürstin. Sie sitzen da und haben ein Musterbuch in den Händen. Sie haben ein Buch, wo alle möglichen Muster für ihre Mustertapete stehen. Und sie gucken sich dieses eine Muster an und denken, das könnte passen. Das andere Muster sieht so aus, das dritte Muster sieht so aus und das vierte Muster sieht so aus. Und sie wählen sich Muster aus. Und solche Muster gibt es auch in der Musik. Solche Muster. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie diese Muster in der Musik aufgebaut sind. Sie funktionieren vor allem über den Rhythmus, über die Tonlängen. Ich werde Ihnen jetzt etwas vorsingen. Pam, 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 pam. Das wäre jetzt ein Muster, ein relativ schweres Muster, so ein Gang. Dann ein anderes Muster. Bam, pam, 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 pam. Das ist schon ein leichteres Muster. Ein drittes Muster wäre barabarabarabarabarabarabarabarabarabarabam. Das ist ein ganz leichtes Muster. Es geht darum, diese verschiedenen Muster in ihrer Schwere gewisserweise zu fühlen. Und für diejenigen, die sich musikalisch auskennen, die werden bemerkt haben, dass sich diese Muster hier verdoppelt haben. Also ich habe am Anfang bam, 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 bam. Dann habe ich bam, 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 bam. Und dann habe ich das nochmal verdoppelt. Barabarabarabarabarabam. Und wenn Sie jetzt mal sich anhören, das erste Thema aus dieser Klaviersonate macht genau das. Sie haben am Anfang bam, 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 dann haben Sie bam, bam, bam und dann haben Sie barabarabarabam. Das hören wir uns mal an. Bam, 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 bam. Barabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar ein Menuett, es ist noch ein relativ schweres Muster und dann wird das Muster immer leichter. Immer verdoppeln. Man würde so in der Mathematik sagen, das ist eine Art Exponentialfunktion. Immer alles mal zwei. 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Jetzt gibt es aber auch eine Möglichkeit der linearen Funktion. Also wir sind plötzlich in der Mathematik gelandet. Da haben Sie jetzt nicht 1, 2, 4, 8, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da würde das Muster so aussehen. Bam, 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 ba, 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 ba. Und der Witz ist, dass genau Mozart damit hier arbeitet, mit diesen verschiedenen Schweregraden. Nur er macht jetzt 1, 2, 4 Exponentiale und die 3 holte danach. 1, 2, 4, 3. Also pam, 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 bam, pam, 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 bara, 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 ba, 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 ba. Wer hätte gedacht, meine Damen und Herren, dass wir in diesem kleinen Stück, bei diesem kleinen Stück von Mozart, jetzt plötzlich anfangen, über lineare Funktionen, über Exponentialfunktionen nachzudenken? Tun wir aber, denn Mozart sollte man immer ernst nehmen, selbst bei so kleinen Sonatchen. So, jetzt hören wir es erstmal an. 1, 2, 4 und danach die nachgeholte ta 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 3. Pam, 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 ba, 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 ba. Verdopplung. Bara, 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 bam. Und jetzt kommt ba, 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 drei. Ba, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt bleiben wir bei diesem 3. Also es ist gar nicht so einfach, wie es wirkt. Und jetzt kommt das zweite Thema. Und bei dem zweiten Thema verstärkt Mozart das Spiel mit den Stofflichkeiten. Wir reden nämlich hier manchmal auch von Stofflichkeiten. Denn so ein Muster ist so eine Art Stoff. Und wir gucken nach, ob es ein leichter Stoff oder ein schwerer Stoff ist. Ne? Ob es eine leichte Spitze ist oder ob das wirklich so ein schwerer, hängender Stoff ist. Und wenn Sie die am Anfang hatten, bam, 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 das ist eher ein schwerer Stoff. Und bam, das ist eher ein leichter Stoff. Und Mozart verstärkt das jetzt, indem er den langsamsten Stoff nimmt, also bam, 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 und den jetzt ganz tief im Klavier spielen lässt. Dadurch wirkt der Stoff noch viel schwerer. Und dann nimmt er den leichtesten Stoff, das sind die 16. Bam, und den lässt er hochspielen auf den Höhe, auf den hohen, in den hohen Tönen. Dadurch wirkt der Stoff noch viel leichter. Also wir haben jetzt gewisserweise einen Verschnitt, Zusammenschneiden zwischen einem sehr schweren Stoff, der durch die Töne im Bass noch schwerer gemacht wird, und einem sehr leichten Stoff, der durch die Töne im Sopran oder in den hohen Lagen noch leichter gemacht wird. Schauen Sie sich das mal an. Leicht. Schwer. Leicht. Und so wird damit gespielt. Jetzt hat er also das Schwerste mit dem Leichtesten konfrontiert. Und jetzt spielt er nur noch mit Mustern und es kommen ein paar Triller dazu. Wir sitzen im Champagnerbad, meine Damen und Herren. Ein Gelächter. Ist nichts anderes als ein Gelächter. Und jetzt wird die Exposition wiederholt. Und Sie versuchen, das alles zu hören. Ba, 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 ba. Es kommt pa, 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 pa. Zweites Thema, schwer gegen leicht. Schwer, leicht. Schwer, leicht. Champagner, Schlussgruppe. Bis jetzt das, was wir hatten, das ist ein Spiel mit anonymem Material. Man könnte sagen, das ist auch ein Spiel mit Passagenwerk. Es ist, wenn man das in die Sprache übersetzt, ist das ein Spiel mit Smalltalk. Also das, was Sie sozusagen führen, wenn Sie auf eine Party sind. Dann reden Sie Smalltalk, dann machen Sie Smalltalk. Und es geht nicht darum, worüber Sie reden. Sie reden meistens über das Wetter. Es geht darum, dass Sie erotisch mit jemandem reden, dass Sie sozusagen flirten. Genau, und das haben wir ja jetzt. Und in der Durchführung passiert jetzt aus diesem anonymen Material Folgendes. Dieses anonyme Material wird ein bisschen plötzlich zu einer Person. Es wird personifiziert. Stellen Sie sich vor, Sie haben also ein Schaumbad. Das ist jetzt ein merkwürdiger, surrealer Gedanke, denn ich habe ein Schaumbad. Und plötzlich schauen Sie sich, dass dieser Schaum ein menschliches Gesicht abbildet auf einmal, ganz kurz nur. Dieser Schaum sieht plötzlich aus wie ein Mensch. Und das bedeutet am Schluss der Durchführung, die immer trauriger wird, gibt es plötzlich 3 Seufzer. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Und da ist ein kleines bisschen, ja, eine kleine Personifizierung. Und dann wird diese sofort freundlich ignoriert. Die rhetorische Floskel der freundlichen Ignoranz ist ein ganz wichtiger Moment in der Rococo-Musik. Sie haben häufig traurige Mollsätze, traurige Sätze. Und dann kommt ein nächster Satz, der super lustig ist und einen traurigen Satz freundlich ignoriert. Und das haben sie hier auch. Also wir kommen jetzt in die Durchführung, die immer trauriger wird. Also wo plötzlich so etwas Menschliches rauskommt, bis zu diesen drei Seufzern. Und dann wird das alles freundlich ignoriert und wir sitzen wieder in unserem Champagnerbad. Jetzt geht das ins Moll. Moll, Nachfrage, Frage, Moll und jetzt Seufzer, 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 Seufzer. Ignoranz, erstes Thema, Schaumbad. Reprise. Überleitung. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Zweites Thema. Epilog oder Schlussgruppe. Meine Damen und Herren, so viel kann sich in so einem kleinen Stück verstecken. Und noch einmal, das ist eine Musiksprache, die den meisten der heutigen Hörer nicht mehr so geläufig ist. Sie müssen das alles nicht im Einzelnen genau verstanden haben, aber es ist wichtig, dass Sie einfach ein Gefühl für diese Welt des Rokokos bekommen. Und ich habe gesagt, dieses Rokoko ist eigentlich eine Art Romantik des Adels. Und das heißt, diese Adligen, die jetzt in ihren Schlösschen sind, sage ich jetzt mal, es ist ein Bild, eine Metapher, in ihren kleinen, intimen Jagdschlösschen, die untersuchen dort ihre Gefühle. Denn man hat am Ende des 18. Jahrhunderts etwas festgestellt. Man hat festgestellt, dass Gefühle etwas anderes als Affekte sind. Und das muss ich Ihnen mal kurz erklären. In der barocken Ästhetik, zum Beispiel in der barocken Oper, haben die ganzen Könige und Königinnen und die ganzen Personen auf der Opernbühne alle möglichen Affekte. Sie sind einmal wütend, dann sind sie wieder froh, dann sind sie eifersüchtig, dann sind sie wieder todtraurig. Also verschiedene Affekte. Und diese Affekte wechseln so ab. Nun, und am Ende des 18. Jahrhunderts hat man aber festgestellt, Moment, sind es wirklich diese Affekte, die einen fertigen Menschen ausmachen? Wissen Sie was? Denn man hat festgestellt, so eifersüchtig, wütend und todtraurig wird auch der dumme Bauer, Entschuldigung an alle Bauer, die jetzt gerade zuhören, aber der dumme Bauer, der hat diese Gefühle auch und der reflektiert überhaupt nicht. Wenn aber jetzt ein Adliger in den windstillen Gärten des Rokokos seine Gefühle hinterfragt, man sagt zu dieser Zeit auch die Zeit der Empfindsamkeit, meine Damen und Herren. Wir sind also in der Zeit der Empfindsamkeit. Eigentlich ist es die absolute Wokeness-Zeit, wenn Sie so wollen. Also wenn man alles hinterfragt, merkt man, dass es nicht nur ein Gefühl gibt, sondern dass jedes Gefühl gemischt ist. Das heißt, man kann gleichzeitig fröhlich sein, aber gleichzeitig traurig. Und man kann verliebt sein und gleichzeitig aber eifersüchtig. Also Gefühle sind wie so Sahnetorten. Sie haben viele verschiedene Schichten übereinander. Und wenn man sozusagen in sich hineingeht und genau hinhört, merkt man dieses Vielfältige eines Gefühls, diese gemischten Gefühle. Ja, und deswegen, nachdem wir in diesem ersten Satz im Champagner gebadet haben, werden wir jetzt plötzlich ganz melancholisch und todtraurig. Und plötzlich haben wir ein Motiv, wir haben einen Gedanken, den wir nicht loslassen können. Und dieser Gedanke ist wieder rhythmisch, bam, ba, bam, bam. Dieses Motiv läuft uns jetzt, geht jetzt nicht aus dem Kopf. Es ist jetzt todtraurig, wir sind auf einmal todtraurig, es ist alles in Moll. Und dann kommt eine Art zweites Thema, das uns sagt, ach, es ist nicht so schlimm. Und das ist jetzt kein Dialog zwischen zwei Personen, sondern das ist ein Dialog zwischen zwei Gefühlen in uns selber. So, und das hören wir uns jetzt an. Das ist der zweite Satz aus dieser Sonate, plötzlich alles todtraurig. Bam, ba, bam, bam. Immer das gleiche Motiv. Bam, ba, bam, bam. Bam, ba, bam, bam. Jetzt kommt das Gegengefühl in Dur. Ach nein, es ist nicht so schlimm. Lächle doch mal. Trink noch ein bisschen Champagner. Schau mal, das Wetter ist so schön. Du übertreibst immer. Das sind so die inneren Dialoge. Es geht dir doch ganz gut in deinem Schlösslein. Dazu gäbe es noch viel zu sagen, aber ich zwinge mich, nichts zu sagen, sondern Ihnen zu zeigen, dass am Schluss haben wir wieder das Motiv. Pam, pa, pam, pam. Da haben wir das Motiv jetzt in Dur. Es ist nicht so schlimm. Dann, da, dann. Jetzt wird das Ganze wiederholt. Die plötzliche Trauer. Achten Sie, dass wir von diesem Motiv nicht wegkommen. Da kreist der Kopf um einen Gedanken. Und plötzlich der innere Dialog. Nein, es ist nicht so schlimm. In Dur. Die Welt ist auch ganz leicht, wie ein Luftballon. Alles schwebt. Mach es dir leicht. Und das Motiv wird wieder in Dur vereinnahmt. Bam, pam, pa, pam, pam. Dieses Bam, pa, pam, pam. Jetzt wird dieses Problem aber verstärkt. Große Fragen. Die Musik fragt. Es ist der Vorgang des inneren Nachdenkens. Thank you. einmal unser Thema. Das ist wirklich ein Schmerz. Und jetzt jeder Prise noch das Hauptthema. Dissonanz. Und jetzt kommt die Antwort. Aber die Antwort ist jetzt in Moll. Totale Resignation. Ist jetzt in Moll. Das ist jetzt Moll. Und es endet traurig, resigniert in Moll. Und jetzt kommt das, was ich Ihnen schon erklärt habe, freundliche Ignoranz. Passen Sie auf, das freundliche Ignorieren. Wir gucken nämlich den nächsten Satz an. War da was? Nee, da war nichts. Nee, freundlich ignoriert. Schlechte Laune, ich nie im Leben. Ne? Das ist genau das. Wissen Sie, im Rokoko hat man festgestellt, man kann depressiv werden oder man kann unglaublich traurig werden, scheinbar ohne Grund, weil plötzlich eine Wolke die Sonne verhangen hat und plötzlich wird es ein bisschen dunkler und schon wird man trauriger. Das heißt, man braucht nicht, dass irgendjemand hat einen, weiß ich nicht, hat einen verraten oder es gab so die Ehefrau hat einen betrogen und jetzt bin ich traurig. Nein, manchmal wird man mittendrin traurig, obwohl man die ganze Zeit fröhlich war. Und genau diese Mischung der Gefühle, die haben wir hier bei Mozart. Und die wird später als dekadent empfunden, sozusagen. Sie kennen das manchmal aus heutigen Diskussionen, wo man sagt, na ja, auch reiche Menschen trauern. Aber es ist immer schöner, reich zu trauern, als arm zu trauern. Nun, das ist in der Tat, Rokoko ist erstmal sozusagen die Trauer der Reichen, der Adligen, wenn Sie so wollen. Aber genau dieses Verfeinerte des Ganzen macht das Ganze auch aus und macht auch den Charme dieser Musik aus, wenn man eine Antenne dafür besitzt. Und ich hoffe, dass es mir heute gelungen ist, ein bisschen Ihre Antenne für so etwas zu schärfen. Und danke Ihnen.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymanski. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.